Hallo, hier ist Bibletunes und eine weitere Episode der Staffel Fokus Israel mit Asaf Ze'evi.
Herzlich willkommen in Fokus Israel. Ich bin Asaf Ze'evi, gebürtiger Israeli, Reiseleiter und Buchautor, unter anderem auch zum Nahostkonflikt. Wir sind nach einer 6-wöchigen Sommerpause zurück und hoffen, dass auch Sie und Ihr einen möglichst ruhigen und schönen Sommer genießen konntet, mit vielen privaten Momenten mit Familie und Freunden. Wenn es so war, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr das weltpolitische Geschehen etwas weniger intensiv verfolgt habt, darunter auch die Geschehnisse in Israel und der Region, etwas höher. Und dann steigt auch die Chance, dass die heutige Episode genau das Richtige für euch ist. Denn heute möchten wir auf die letzten 1,5 Monate zurückblicken und einen Überblick verschaffen. Natürlich werden wir auch heute innerisraelische Debatten bringen, die auch für eure eigenen Einschätzungen hilfreich sein könnten. Zuerst Gaza. Das letzte Drama, über das wir vor der Sommerpause berichtet haben, war die gezielte Tötung von Mohammad Deif, Hamas-Generalstabschef, am 13. Juli. Am 1. August teilte die israelische Armee offiziell mit, sie kann seinen Tod sicher bestätigen. In den ersten Augustwochen bekam der israelische Inlandsgeheimdienst Shabak Informationen über einen Tunnel unter der Stadt Khan Yunis, in dem 6 Leichen von Geiseln gehalten wurden. In der Nacht auf den 20. August wurden die Leichen nach Israel gebracht. Wir könnten gleich zum nächsten Ereignis gehen und diese Zeilen als eine allgemeine Info stehen lassen, aber dafür sind wir nicht da. Unter den Geiseln waren Yoram Metzger, 80 Jahre alt, Mitgründer von Kibbutz Nir Oz, Alex Danzig, 75, Historiker, Mitarbeiter von Yad Vashem, Aktivist im israelisch-polnischen Dialog und Landwirt. Avram Munder, 79, Landwirt und Dichter. Seine Geschichte haben wir in einem Einzelschicksal bereits gebracht. Chaim Peri, 80, Bildhauer und Friedensaktivist. Nadav Popelwell, 51, IT-Mann und phänomenaler Bücherwurm. Und Yagev Buchstab, 34, Musiker und Gitarrenbauer, der sich für Philosophie und Poesie besonders interessierte. Die vorbereitete komplexe Militäroperation ihrer Bergung war nicht nötig. Auf dem Weg zum Tunnel gab es vereinzelte Kämpfe, berichten Soldaten, aber im Tunnel selbst war niemand da. 5 der Geiseln starben als Folge einer Erstickung, schätzt der pathologische Bericht ein. Neben ihnen lagen auch einige tote Terroristen, ihre Kalaschnikows noch an ihren Körpern. Die Armee geht davon aus, dass ein Brand durch einen israelischen Luftangriff Mitte Juni verursacht wurde. Die Ausnahme macht Yoram Metzger, der nicht erstickt, sondern ermordet wurde. 2 Frauen, die eine Zeit lang im selben Tunnel gefangen gehalten wurden und im Freilassungsdeal im November rauskamen, erzählten, wie Alex Danzig Geschichtsvorträge im Tunnel gehalten hat, um die Zeit sinnvoll zu nutzen. Die Rückführung dieser 6 Geiseln in schwarzen Plastiksäcken machte wieder deutlich, wie jeder Tag in der Gefangenschaft in Gaza zu lang ist. Genau eine Woche später, am 27. August, kam eine erfreuliche Nachricht. 2 Spezialeinheiten konnten einen lebenden Israeli aus einem Tunnel in Rafah retten. Der 52-jährige Farhan Kadi verbrachte die ersten 1,5 Monate in einem Krankenhaus in Gaza, wurde dann in ein privates Haus gebracht und die letzten 8 Monate verbrachte er am Stück in einem Tunnel, ohne Tag von Nacht unterscheiden zu können. Die Bilder seiner persönlichen Begrüßung durch den Kommandanten und von der Wiedervereinigung mit der Familie haben für Wärme in den Herzen und für Lächeln bei Millionen von Menschen gesorgt. Diesmal lösten die Bilder auch Diskussionen in der muslimischen Welt aus. besonders ein Foto, wurde auf den arabischen sozialen Netzwerken kommentiert. Auf diesem sieht man den freigelassenen Kadi im Krankenhaus, während der Chefarzt neben seinem Bett steht, ihm zuhört und ihn anlächelt. Der Chefarzt trägt eine Kippa und offenbart sich damit als religiöser Jude. Was die an sich normale Momentaufnahme speziell macht, ist die Identität des Freigelassenen. Farhan Kadi ist muslimischer Araber. Er lebt in einer halbnomadischen Beduinensiedlung in der Wüste Negev. Bekannte Journalisten aus der muslimischen Welt betonten, wer von einem Apartheidstaat spricht, soll dieses Bild sehen. Oder dieser Staat riskiert das Leben seiner jüdischen Soldaten für die Rettung eines arabischen Muslimen aus den Händen muslimischer Terroristen. Das ist die Wahrheit. Kadi erzählte, wie die Terroristen geflüchtet sind, sobald sie die Bohrungen der Soldaten am Tunnel hörten, nicht bevor sie ihn mit Sprengstofffallen übersäten. Am 31. August erschütterte die Bergung weiterer 6 toter Geiseln die israelische Gesellschaft. Anders als bei der letzten Bergung, nur 1,5 Wochen zuvor, waren die Geiseln jung und gehörten eher zu den prominenteren Gesichtern der Entführten. Eben weil sie jung waren, sah man ihre Eltern und Geschwister oft in den Medien. 5 wurden vom Nova Festival entführt. Der 23-jährige Hirsch Goldberg Polin, die 24-jährige Edin Yerushalmi, der 25-jährige Uri Danino, der 32-jährige Alex Dubnov und der 26-jährige Almog Sarussi. Die 39-jährige Carmel Gatt wurde aus ihrer Wohnung im Kibbutz Be'eri entführt. Carmel hatte auch die deutsche Staatsbürgerschaft, sodass ihre Familie nach ihrer Entführung auch von der deutschen Botschaft in Israel begleitet wurde. Hirsch Goldberg Polin ist gebürtiger Amerikaner. Seine nach Israel eingewanderten Eltern beeindruckten viele mit ihrer ruhigen, klaren und charismatischen Art. Seine Mutter Rachel hatte Reden vor der UN-Vollversammlung und vor den beiden großen amerikanischen Parteien gehalten. Auf ihrem Handy zeigte sie unter anderem auch Joe Biden, dem Papst und Elon Musk das Video der Entführung ihres Sohnes, in dem die offene Wunde gut zu sehen ist, ein paar Minuten nachdem er seinen Arm verloren hat. Hirsch war Werder Bremen-Fan, was in Israel eher exotisch ist, und der Fußballclub zeigte immer wieder dessen Solidarität mit dem entführten Fan. All das hat ihn nicht retten können. Zusammen mit den anderen 5 Geiseln wurde er mit einem Kopfschuss kaltblütig ermordet, wahrscheinlich 1 Tag vor der Bergung. Die Hamas hat nach den gelungenen Befreiungsaktionen ihre Taktik offensichtlich geändert und wartet nicht mehr auf den Beginn einer Befreiungsoperation. Man nimmt an, dass die Terroristen die Geiseln hingerichtet haben, sobald sie die israelischen Militärkräfte in der Nähe sahen, auch wenn diese nicht wussten, dass die Geiseln so nah sind. Die Ermordung geschah in Rafah. All Eyes on Rafah hieß die globale Kampagne, als Israel mit der Offensive dort beginnen wollte. Wo sind jetzt all diese Augen? Nach dieser schmerzhaften Tragödie bebte die israelische Öffentlichkeit. Der Stab der entführten Familien rief alle dazu auf, auf die Straßen zu gehen. Genauer genommen auf die Kaplanstraße in Tel Aviv, vor dem Begin-Tor, dem Haupteingang des Verteidigungsministeriums. Seit Kriegsbeginn finden Proteste zum Thema Geiseln dort statt. Es kamen über 500.000 Menschen hin und an anderen Orten im Land zeigten weitere 200.000 Menschen ihre Solidarität. Im Vergleich zur Bevölkerungsgröße wären es wie 6,5 Millionen Menschen in Deutschland, die auf die Straße gehen. Sie machen Netanjahu für den Tod der Geiseln verantwortlich. Natürlich ist ihnen klar, dass die Hamas die Mörderin ist, aber sie werfen Netanjahu vor, die Freilassung der Geiseln nicht an oberster Stelle seiner Prioritäten gesetzt zu haben. Sein Bestehen auf manche Forderungen im Deal, das seit Monaten auf dem Verhandlungstisch liegt, setzen sie mit fahrlässiger Tötung gleich. Der Tatendrang, erreichte auch die Histadrut, Israels größte Gewerkschaft. Und sie ist stark. Wenn sie streikt, gibt es keine Schule, keinen Flughafen, keinen Zug und kaum Krankenhäuser oder Arztpraxen. Und sie hat gestreikt. Der Staat klagte im Arbeitsgericht, der Streik wäre kein ökonomisches, sondern ein politisches Anliegen, was die Richter bestätigten und als Begründung für die angeordnete Beendigung des Streiks erklärten. Die Ansicht der Richter ist korrekt. Der Kampf um die Entführten ist eine politische Diskussion geworden. Alle wollen die sofortige Freilassung sehen, aber die Bereitschaft, einen Preis dafür zu bezahlen, ist unterschiedlich. Die politische Linke und die Mitte sind bereit, jeden Preis zu bezahlen. Für sie steht die Haftung des Staates für das Leben einer jeden Bürgerin und eines jeden Bürgers über allem. Ohne die Freilassung aller Geiseln kann es für sie keinen Sieg geben. Die politische Rechte interpretiert das Verzichten auf Dinge, die sie für wichtig für Israels Sicherheit sehen, als eine Kapitulation gegenüber der Hamas, die Israel langfristig gefährdet und den nächsten und übernächsten 7. Oktober vorprogrammiert. Netanyahu vertritt diese Linie. Ausgerechnet jetzt, nachdem sie 6 unserer Geiseln kaltblütig hingerichtet haben, sollen wir ihnen entgegenkommen? Sollen wir die Hamas für ihre mörderische Gewalt belohnen, indem wir ihr die Wiederaufrüstung ermöglichen? Die Verantwortung kann ich nicht tragen, sagte er die Woche in einer Pressekonferenz. Er fügte hinzu: Wir waren für einen Waffenstillstand von 42 Tagen bereit. Aber im Philadelphia-Korridor werden wir bleiben, nicht nur während der 42 Tage, sondern auch in den kommenden 42 Jahren gehen wir da nicht weg. Zur Erinnerung, der Philadelphia-Korridor ist Gazas Grenze zu Ägypten, über die Hamas auch unkontrollierten Kontakt zur Außenwelt hatte und sich unter anderem auch mit Waffen versorgt hat. An sich kann man diese Logik verstehen, nur dass einiges für manche fragwürdig erscheint. Die meisten Sicherheitsorgane, inklusive die Armee, sagen, dass es technische Alternativen zur physischen Militärpräsenz gäbe. Israel könnte die Grenze mit Kameras und Sensoren im Untergrund kontrollieren. Andere hochrangige Militärs sagen, man sollte sich auf einen Rückzug aus dem Philadelphia-Korridor einlassen, wenn das Leben der Geiseln rettet, und später wiedererobern. Die Hamas würde schließlich früher oder später einen Grund dafür liefern. Netanyahu antwortete auf diese Vorschläge mit der Unterscheidung der militärischen Machbarkeit von der internationalen Legitimation. Einer Wiedereroberung würden die USA nicht zustimmen, wenn sie jetzt Garantien für einen israelischen Abzug geben müssten. Und genau die verlangt die Hamas als Teil vom Deal. Auch dieses Argument ist nachvollziehbar. Nur, dass auch die jetzige Eroberung von Rafah samt des Philadelphia-Korridors gegen den Willen der USA war. Und noch eine Auffälligkeit. In den ersten 8 Kriegsmonaten verlor Netanyahu kein Wort über Philadelphia. Wenn die Kontrolle dort für Israels Sicherheit so essentiell ist, warum hat man den Krieg nicht gleich dort begonnen? Manche Netanyahu-Kritiker unterstellen ihm, Philadelphia aufzublasen, um den Krieg zu verlängern. Wenn der Krieg durch israelische Verzichte auf dem Weg zum Deal beendet wird, würden die nationalistischen Koalitionspartner die Regierung verlassen. Netanyahu müsste entweder andere Partner aus der Opposition holen oder Wahlen ankündigen. Beides ungünstig für ihn zum jetzigen Zeitpunkt. Seine Kritiker beschuldigen ihn, ein Freilassungsdeal zu torpedieren. In anderen Worten, die Geiseln für die Verlängerung seiner Legislatur zu opfern. Die meisten Stimmen aus der Führungsebene des Militärs sagen Ähnliches. Auch Verteidigungsminister Gallant gibt Hinweise in diesem Sinne. Netanyahu selbst und viele andere, die die Lage ähnlich wie er sehen, nennen das absurd. Nicht die israelische Regierung, sondern die Hamas möchte kein Deal. Wer Geiseln erschießt, will kein Deal, sagte er, was sicher auch nicht ganz falsch ist. Die Zwischenbilanz des Krieges zeigt, dass Israel sein zentrales Ziel, die Hamas kampfunfähig zu machen, weitgehend erreicht hat. Militärisch ist die Organisation 30 Jahre zurückgeworfen. Sie hat ihre Armee verloren und kann höchstens Guerillakämpfe führen und zu Terroranschlägen greifen. Das heißt nicht, dass sie nicht dazu in der Lage wäre, sich in wenigen Jahren wieder zu erholen, wenn niemand ihr Territorium kontrolliert. Damit kommen wir wieder zur Frage, wer den Gazastreifen übernimmt. Und das beginnt mit der Frage, wer die Hilfsgüter verteilt. Bis jetzt wurden manche Laster geplündert, die meisten jedoch von Bewaffneten der Hamas beschlagnahmt, damit sie die Terrororganisation an die Bevölkerung weiterverkaufen kann. Seit Kriegsbeginn ist das eine der wichtigsten Einnahmequellen der Hamas im Gazastreifen. Aber unter solchen Bedingungen geht es nicht nur um Geld. Wer das Essen verteilt, hat die Macht. Die Suche nach Alternativen war bislang ohne Erfolg. UNRWA kommt für Israel nicht mehr in Frage. Wir haben in einer Episode über die UNRWA detailliert darüber gesprochen. Die Armee wollte die Aufgabe nicht übernehmen. Es sei zu gefährlich für die Soldaten, wenn jeder Palästinenser in ihre unmittelbare Nähe kommen könnte. Die Woche hat sich da etwas getan, als Netanyahu die Armee angewiesen hat, sich auf die Hilfsgüterverteilung vorzubereiten. Sofort meldete sich der Generalstabschef, nicht ganz diskret, sondern über die Medien, er sei dagegen. Die Soldaten sind nicht für Essensverteilung da, nicht dafür sollen sie ihr Leben riskieren. Schnell meldete sich auch andere hochrangige Militärs mit einer Hochrechnung. Eine israelische Militäradministration in Gaza würde 40 Milliarden Shekel im Jahr kosten, also umgerechnet 10 Milliarden Euro. Warum sprechen Sie gleich über eine Militäradministration, also einer Regierungsapparatur, die sich um alles kümmert, vom Straßenbau über Schulen und bis zur Müllabfuhr? Sie meinen, die Hilfsgüterverteilung ist nur der Anfang, der am Ende dahin führt. Wer die Hilfsgüterverteilung sichert, erfüllt eine polizeiliche Aufgabe, sorgt also für Recht und Ordnung, auch wenn es erstmal nur im kleinen Rahmen ist. Dieser Rahmen würde aber schnell wachsen, wenn man keine Anarchie will. Ortswechsel. Wir blicken auf die Hisbollah im Libanon. Der Schlagabtausch zwischen der schiitischen Terrororganisation und Israel, der seit dem 8. Oktober läuft, ist in den Sommerwochen fast außer Kontrolle geraten. Am 27. Juli schoss die Hisbollah eine Rakete auf eine israelische Militärkaserne auf den Golanhöhen. Anstatt die Kaserne traf die Rakete einen Fußballplatz in einer Ortschaft. Es war ein Samstag während der Sommerferien. 17 Uhr, wenn die Mittagshitze vom angenehmen Wind im Bergdorf abgelöst wird. Der Sportplatz war voller Kinder. Einen Alarm gab es nicht, weil die Flugzeit im Grenzort zu kurz ist. 12 Kinder wurden durch die Rakete getötet. Die Schreckensszene vor Ort war selbst für die erfahrenen Rettungssanitäter äußerst schwer zu tragen. Körperteile überall. Demolierte E-Scooter und Fahrräder. Die Tatsache, dass das Dorf ausschließlich von Drusen bewohnt wird, spricht dafür, dass es keine Absicht war, sondern ein schlechter Schuss. Drusen sind eine nicht-muslimische, doch eine arabische Minderheit im Nahen Osten. Speziell in diesem Ort distanzierte sich die Bevölkerung vom Staat Israel und die meisten nahmen die israelische Staatsbürgerschaft nicht an. Israel konnte sich allerdings nicht erlauben, nicht zu reagieren. Es haftet für die Sicherheit aller Einwohner und es muss seine Souveränität verteidigen, auch wenn die Opfer nicht Juden sind. Im Libanon sah man wieder Bilder flüchtender Zivilisten. Viele befürchteten einen Großangriff, der schnell zu einem vollen Krieg wird. Einige Zehntausende verließen das Land. Daraufhin blockierten die libanesischen Banken Bargeldabhebungen. Bei gewaltsamen Protesten wurden mehrere Bankfilialen in Brand gesteckt. Israels Reaktion kam jedoch sehr eingeschränkt und vor allem sehr präzise. Am späten Nachmittag des 30. Juli bekam Fuad Shuker, Hisbollahs Militärstabschef und die zweite Person in der Hierarchie der Organisation, einen Anruf. Daraufhin ging er vom Büro in der zweiten Etage eines Hochhauses im Süden Beiruts hoch in seine Wohnung im siebten Stock. Um 19 Uhr zerstörte ein israelischer Kampfjet die siebte Etage und auch die drei Etagen darunter. Die Hisbollah war überrascht, nicht nur von den hochklassifizierten Informationen Israels, sondern auch von dessen Bereitschaft, so weit zu gehen. Der 7. Oktober stärkte Israels Entschlossenheit und Mut. Nur wenige Stunden später starb der Leiter des Hamas-Politbüros Ismail Haniyeh, über ihn wir hier mehrfach schon gesprochen haben, im Schlaf, um 2 Uhr nachts im Bett. Der Mann kam aus seinem langjährigen Wohnsitz im Luxushotel in Katar nach Teheran, um bei der Vereidigungsfeier des neuen iranischen Präsidenten Pezeshkian dabei zu sein. Untergebracht wurde er in einem Gästehaus der iranischen Revolutionsgarde. Untergebracht wurde im selben Gästehaus auch eine flache Bombe an der Unterseite desselben Bettes im selben Zimmer, angeblich Wochen zuvor. Eine andere Version sprach von einem Geschoss von außerhalb des Gästehauses. Israel äußerte sich offiziell nicht zu diesem Vorfall, aber es ist allen klar, dass für diese Tötung der Mossad verantwortlich war. Nach dieser Nacht kündigte Hisbollah-Chef Nasrallah eine schmerzhafte Rache an, die Israel noch zum Bereuen führen wird. Irans oberster Führer Khamenei schloss sich an. Nicht nur, weil der Iran Schutzpatrone der Hisbollah ist und die Hamas unterstützt, sondern weil die Tötung Haniyehs auf iranischem Boden stattfand. Beide Operationen waren erstklassig und werden zu Pflichtlektüren an den Ausbildungsorten der führenden Geheimdienste dieser Welt. Durch beide Operationen gewannen die Sicherheitsorgane Israels wieder an Vertrauen, das am 7. Oktober stark beschädigt wurde. Beide Operationen ließen Israels Abschreckungskraft im Nahen Osten gewissermaßen wiederherstellen. Beide Operationen zeigten, dieser Staat kann doch alles, wenn er nicht gerade eingeschlafen ist. Aber beide Operationen blamierten die islamistische Achse und zwangen sie zur Vergeltung. Nun war in Israel die Anspannung wieder spürbar. Jede Familie sollte wieder die nötigen Vorräte für 3 Tage ohne Strom und fließendes Wasser in den Luftschutzräumen haben. Es war aber keine Panik. Teilweise hatte man den Eindruck, einige sind froh, wenn dieser wehtuende Pickel endlich gedrückt wird. Entschuldigung für das Metapher. Im Norden kann es ja schon lange nicht mehr so weitergehen. Die 80.000 Evakuierten müssen in ihre Häuser zurück. Augen zu und durch, war teilweise das Gefühl. Für ein paar Zehntausende Israelis blieb das nicht nur bei einem Gefühl, sondern es wurde ein konkretes Problem. Viele verbrachten ihre Sommerferien im Ausland und wollten an diesen Tagen heimfliegen, nur dass die meisten ausländischen Fluggesellschaften an diesen Tagen ihre Flüge storniert haben. Und so mussten einige kreativ werden, wie sie heimkommen. Inzwischen ist dieses Problem gelöst und niemand ist gestrandet, aber wir erzählen, wie es dazu kam. Nach insgesamt 4 Wochen des Abwartens auf die Reaktion aus dem Libanon, am 25. August um 4 Uhr morgens, erkannte Israel die Vorbereitungen eines Großangriffs der Hisbollah. Hunderte Raketen und zahlreiche Drohnen wurden startklar gemacht, die meisten sollten Nordisrael treffen. Einige waren für Tel Aviv und den Großraum vorgesehen. Vermutlich wollten sie den Sitz des Mossad und der Militäraufklärung im Norden der Stadt treffen. Die israelische Armee war gespannt wie ein Bogen und das hat sich gelohnt. Rund 100 Kampfjets bombardierten gleichzeitig die Abschussanlagen im gesamten Südlibanon. Laut Armeeangaben wurden alle erzielten Abschussanlagen in diesem Präventivschlag vernichtet. In Israel selbst gab es nur vereinzelte Sachschäden, unter anderem ein Hühnerstall im kleinen galiläischen Dorf Manot. Nachdem die Hisbollah den Angriff als Teil ihres Vergeltungsschlages erklärte, kursierten spöttische Posts in den arabischen sozialen Netzwerken. Ein Huhn für jeden Kommandeur oder Rache an den zionistischen Hühnern und Bildern von Nasrallah als KFC-Kunde wurden viral. Ohne den israelischen Präventivschlag hätte ein offener Krieg ausbrechen können. Mit den Ergebnissen konnten aber beide Seiten den Weg zurück zum bisherigen Schlagabtausch gehen. Vor allem wurde nun sicher, Hisbollah möchte keinen offenen Krieg. Jedenfalls nicht jetzt. Die Erleichterung ist spürbar, aber nicht für die Menschen, die auf beiden Seiten der Grenze wohnen. Beispiele gibt es genug. Nur 4 Tage später, am 29. August, zerstörten israelische Bombardements den Großteil des libanesischen Dorfes Kafr Kila. Das Dorf wurde zur Angriffsbasis der Hisbollah, weil es direkt an der Grenze liegt und die nordisraelische Kleinstadt Metula angrenzt. Und 5 Tage später, am 3. September, feuerte die Hisbollah 65 Raketen auf Nordisrael, auch auf nicht evakuierte Orte. Über Israels Vorgehen mit der Bedrohung der Hisbollah wiederholte Netanyahu diese Woche: Wir erhoffen einen politischen Weg, der die Sicherheitsrealität im Norden ändern wird, sagte er. Falls es ihn aber nicht geben würde, würde Israel andere Wege suchen. Damit meint er den militärischen. Die Pläne und den Zeitpunkt hat er in der Pressekonferenz natürlich nicht mitgeteilt. Während all der Kriegsmonate schaute man in Israel ja auf den 1. September als späteste Deadline, weil dann wieder die Schule beginnt. Bis dahin sollte die ganze Chose im Norden hinter uns sein und die Kinder sollten wieder zu Hause sein und an ihre gewohnte Schule gehen. Das ist im Norden nicht passiert, aber im Süden, rund um den Gazastreifen, in der Region, die am 7. Oktober so brutal angegriffen wurde, da sieht es schon deutlich besser aus. Über 90% der Schüler in der Region waren am 1. September in ihren originalen Schulen wie vor dem Krieg. An der Schule des Regionalrats Eshkol, die 11 Schülerinnen und Schüler und 3 Lehrkräfte verloren hat, waren es sogar 99% der Schüler. Nicht alle wohnen in ihren eigenen Häusern wieder, einige sind in Provisorien, andere in Mietswohnungen, aber sie fahren bis hin zu 40 Minuten hin und 40 Minuten zurück, um an ihre originale Schule zu gehen, wo auch ihre Freunde sind und die Lehrerinnen und Lehrer. Ein weiterer Ortswechsel. Wir schauen auf das Westjordanland, Westbank, Judäa und Samarien, alles parallele Namen für das gleiche Gebiet. Eine der größten Leistungen Israels, die kaum gesehen wird, ist die relative Ruhe in diesen Gebieten seit dem 7. Oktober. Vereinzelte Anschläge und Anschlagsversuche gab es, aber die größte Hoffnung der Hamas und des Irans, dort eine energieraubende Front eskalieren zu lassen, blieb unerfüllt. Und sie geben sich Mühe. Ein Beispiel dafür gab es Anfang August, als eine israelische Drohne auf ein palästinensisches Auto bei der Autonomiestadt Tulkarm schoss und die Insassen tötete. Es lag eine akute Warnung vor. Die Terroristengruppe war auf dem Weg zum benachbarten israelischen Ort Bat Hefer. Dort sollten sie in Häuser eindringen und Menschen ermorden. Der Auftrag kam diesmal aber aus dem Iran, so der Geheimdienst. Es sollte ein Teil der iranischen Reaktion auf die Tötung Haniyeh sein. Aufgrund dieser Info ließ die Armee Dutzende Soldaten in der örtlichen Turnhalle übernachten. In diesem Ort zieht übrigens eine meiner Schwestern ihre 4 Kinder groß. Die größte Mühe, organisierten Terror aufzubauen, ist in bestimmten Flüchtlingslagern im nördlichen Samarien. Dort, wo die palästinensische Autonomiebehörde die Kontrolle schon längst verloren hat. Die Hotspots sind Jenin, Tubas und Tulkarm. Die konkrete Info über vorbereitete Nachahmungen des 7. Oktober war auch der Anlass für den Start einer gezielten Großoperation, die am 28. August begonnen hat. Innerhalb der ersten Woche wurden schon über 30 Terroristen getötet, darunter auch der zurzeit meistgesuchte Mann im Westjordanland, Mohammed Jabir. Er war regionaler Führer des palästinensischen islamischen Dschihads. Rund 30 andere wurden bereits festgenommen und die Operation läuft weiter. Sie bekam den Namen Sommerlager. Wie wir sehen, in der Geschwindigkeit des Kriegsgeschehens ist in diesen Wochen seit Mitte Juli vieles passiert. Im Detail. Es gab Höhen und Tiefen, Dramen, Erfolge und auch tragische Vorfälle. Wenn wir in Zoom out gehen und auf die Überblickebene schauen, dann hat sich nicht so viel bewegt. Und kaum zu glauben, aber in dieser Achterbahnfahrt hat sich sogar einiges entspannt. Auch heute möchten wir mit einem Einzelschicksal abschließen. Viele, die die Sammlung der Aufnahmen vom 7. Oktober sahen, die Israel nur ausgewählten Politikern, Diplomaten und Journalisten zeigte, erwähnten das Video der Überwachungskameras in einem bestimmten Haus. Dort sah man, wie der Vater auf eine Handgranate springt, um seine beiden Kinder zu retten. Als er regungslos auf dem Boden lag, vergewisserten die Terroristen seinen Tod mit einigen Schüssen vor den verletzten, blutverschmierten Kindern. Der jüngere Bruder klagte beim Älteren, dass er auf einem Auge nicht sehen kann. Dann ging der Terrorist zum Kühlschrank und trank in aller Ruhe aus einer Flasche Cola. Der Junge brachte sein Handy und öffnete Google Translate, um dem Terroristen zu sagen, dass sie zur Mama wollen. Der Terrorist nahm das Handy, öffnete stattdessen Facebook und postete Fotos vom ermordeten Vater. Der ältere Junge heißt Koren Tasa. Er ist jetzt 13 Jahre alt. Sein Bruder Shai, der tatsächlich ein Auge verloren hat, ist heute 9. Ihr Vater hieß Gil. Gil, damals 45, und seine Frau Sabine, damals 43, haben sich 1,5 Jahre zuvor getrennt. Sie wohnten aber in benachbarten Häusern und die Kinder hatten 2 zu Hause. Koren und Shai waren am verfluchten Morgen des 7. Oktober beim Vater. Ihr älterer Bruder Sohar, heute 16, war mit Mutter Sabine im Luftschutzraum. Sie rannte schnell zur Tür und knallte sie ins Gesicht der Terroristen zu. Zu ihrem Glück drängten die Kugeln die schwere Tür nicht durch. Koren und Shai konnten aus dem Haus rennen und an einem günstigen Zeitpunkt an der Haustür der Mutter klopfen. Erst nach einigen Stunden retteten sie Soldaten und brachten sie zum Krankenhaus. Das älteste Kind der Familie, Or, war 17. Er stand am Morgen des 7. Oktober sehr früh auf, um mit Freunden zu surfen, und wurde am 5 Kilometer entfernten Strand von Terroristen, die auf Schlauchbooten kamen, erschossen. Der Terrorist, der aus der Colaflasche im Haus der Familie trank, kommandierte die Hamas-Kräfte, die das Dorf Netiv HaAsara direkt an der Nordgrenze zum Gazastreifen überfielen. Er hieß Ahmad Fawzi Nasser Mohammed Wadia. Am 3. September informierte das Militär Sabine, Wadir ist in einem Luftangriff auf ein Hamas-Komplex am El-Ahli-Krankenhaus in Gaza-Stadt getötet worden.